Jetzt eben zu drittens, die Anwendung des Rechtfertigungsdenkens auf Wissenschaft, Moral und Leben. Da ist der alte Immanuel Kant halt unübertrefflich in seinen falschen Fragen. Es ist die Leitfrage der Erkenntnistheorie, heute und solange sie es gibt. Immer eine Variante von dem Immanuel Kant seiner Grundfrage, was kann ich wissen? Und die anderen beiden, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das würde sich gliederungsmäßig auf meine Punkte 3b und 3c beziehen. Das verschieben wir nach hinten. Was kann ich wissen? Wieder mal, es hilft gerade bei der Philosophie, ich erinnere mich auch ans eigene Studium, an das Hochtrabende, wie sie auftritt, an die Aura, die sie um sich pflegt. Es empfiehlt sich da auch manchmal, sich ein bisschen dumm zu stellen. Zu sagen, was kannst du wissen? Na, alles, was du mit Fleiß studiert hast und worüber du was rausgefunden hast, kannst du wissen. Was du nicht studiert hast, weißt du nicht. Was du erforscht hast, weißt du. Man merkt, praktisch genommen, verfehlt man wieder die Absicht der ganzen Fragestellung. Die Fragestellung geht ganz woanders hin, als zu sowas wie, ja, was ich noch nicht studiert habe, weiß ich auch nicht. Sie geht von vornherein, was kann ich wissen? Sie geht auf Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis. Da haben wir wieder den Ausgangspunkt von dem Patzig-Zitat. Kant fragt nach der Bedingung der Möglichkeit des Erkennens. Und da merkt man, er nimmt das Erkennen gar nicht als eine Tätigkeit, in der der Mensch und durch die der denkende Mensch sich die zunächst vorliegende Fremdheit der Dinge überwindet und sie sich erarbeitet, sich ihre Eigenart, sich ihre Gesetze, sich ihre Notwendigkeiten erarbeitet. Er nimmt es gar nicht als, wie macht man denn das? Das unbekannte Ding zu erkennen und ja, Erfahrung zu machen, die Erfahrung zu verarbeiten, die Erfahrung auf Regelmäßigkeiten hin abzusuchen, die Regelmäßigkeiten auf ihre Notwendigkeiten hin zu prüfen. Und wenn man sie dann weiß man, was es zu wissen gibt. Kant und alle seine Nachfolger gehen ganz anders an die Sache ran. Die sagen, ich muss die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens ermitteln. Dann weiß ich auch, was ich dem Erkennen zutrauen darf und was ich ihm nicht abverlangen kann. Dann weiß ich auch, wie zuverlässig dieses Organ ist. Er nimmt es gar nicht als eine Tätigkeit, sondern er nimmt es als, wie immer, wenn man nach der Bedingung der Möglichkeit fragt, als eine durch Voraussetzungen und Bedingungen bestimmte Sache. Wer also sagt, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, ist ganz schnell bei einem Ding, das heißt Erkenntnisvermögen. Was ist es? Es ist die Auffassung, Erkennen ist möglich durch die Möglichkeit des Erkennens. Die Möglichkeit des Erkennens ist jetzt aber eine subjektive Ausstattung, mit der wir auf die Welt losgehen. Jetzt ist klar, alles, was rauskommt, ist bestimmt und bedingt durch diese subjektive Ausstattung. Ist übrigens wichtig, nichts erforscht, es ist einfach die Frage, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, die falsche Fährte legt. Nicht, weil er sich in der Forschung vertan hätte oder weil er in einer richtigen Forschung eine falsche Antwort gibt, sondern weil er die Frage stellt. Was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens? Na, was wird die Antwort? Man nennt eine Bedingung. Und eine Bedingung hat per se das an sich. Dann ist das Erkennen aber ein bedingtes. Ein bedingtes, bestimmtes und begrenztes durch seine Bedingung. So, und das ist dann auch die erste große Auskunft, die Kant gibt. Erkennen können wir die Dinge vermittels unseres Erkenntnisvermögens. Und wer den Satz sagt, sagt auch schon den nächsten. Und wie die Dinge an und für sich sind, wissen wir natürlich nicht, denn wir wissen über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen über sie einspielt. Ich habe das Erkennen als abhängig von einem Vermögen bestimmt, dann bin ich auf der Seite des Vermögens als der Bedingung davon. Dann ist natürlich klar, alles, was ich jetzt rauskriege über die Welt, ist abhängig von dieser Bedingung. Damit ist dann aber auch gesagt, was ich rauskriege, ist ein bedingtes, präformiertes durch die Bedingung. Und dann kommt der Satz, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Wir wissen sie ja nur so, wie unser Erkenntnisvermögen sie uns zuspielt. An der Stelle muss man sagen, das von Hegel, übrigens, das alles ist nichts Neues. Hegel hat die Erkenntnistheorie von Kant wunderbar kritisiert. Da gibt es super Argumentationen, die eigentlich das ein für alle Mal beenden hätten sollen. Weil man merkt halt, dass in unserer Gesellschaft Interesse an den Fehlern viel größer ist als das Interesse an den Einsichten. Die Einsichten sind längst vorhanden. Das ist nichts, was ich jetzt erfinden täte oder was irgendeiner aus unserem Kreis erfunden hätte. Alles uraltes Zeug.
Ich habe den Wortgang von Erkenntnisvermögen, also das ist als subjektive Ausstattung an den Menschen, quasi diese Behauptung existiert, nicht verstanden, auch mit, dass diese Bedingung, die benannte Bedingung dann darauf abzielt, dass die Sache selber eine Bedingte ist.
Die Sache ist das, was dann erkannt wird. Ja. Na, was du dann weißt über die Welt, ist die Leistung deines Erkenntnisvermögens. Wenn du das Erkennen als Betätigung eines Vermögens bestimmst, dann ist das, was du über die Welt rauskriegst, die Leistung deines Vermögens. Und nach der Seite hin hast du dann die beiden Bedeutungen. Dein Vermögen ermöglicht was und dein Vermögen ermöglicht aber auch nur, was es ermöglicht. Begrenzt. Aus dem Gedanken, mein Erkennen ist eine verdammt bedingte Angelegenheit. Aus dem raus kommt die Botschaft, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Nur wie sie uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Und da jetzt, weil ich jetzt das Stichwort Hegel, ja, das ist an und für sich eine paradoxe Behauptung. Wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Es ist nämlich das Bewusstsein einer Grenze der Erkenntnis, einer Grenze des Wissens, ohne dass man an ihm einen Mangel findet. Ja, da wird gesagt, wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht. Wir wissen ja nur über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Man möchte ihn fragen, ja, was gäbe es noch zu wissen? Was fehlt denn? Er wird ja sagen, das weiß er auch nicht. Er wird sogar sagen, das kann er gar nicht wissen, denn unser Erkenntnisvermögen sagt es uns ja nicht. Aber das ist bloß das ist, was unser Erkenntnisvermögen uns einspielt. Dass es also nicht ist, wie die Dinge an sich sind, das weiß er schon. Andersrum ausgedrückt. Wenn sich das, wie die Dinge an sich sind, für uns und unser Erkenntnisvermögen in gar keiner Weise geltend macht, also gar nicht störend bemerkbar macht, dann kann es uns ja auch scheißegal sein, wie sie an sich sind. Dann gibt es das an sich ja überhaupt nicht, wenn sich's nicht bemerkbar macht. Umgekehrt, wenn sich's bemerkbar macht. Wenn also deutlich wird in unserer Erkenntnis, so wie wir bisher über irgendwas nachgedacht, was wir bisher über eine Sache rausgekriegt haben, es macht sich geltend, irgendwie ist sie doch noch anders. Ja, dann ist es kein Fall für an sich und wir können es nicht wissen. Dann ist ja das Bemerken, dass sie doch noch anders ist, ist ja schon der erste Schritt zur Überwindung des Mangels im Wissen. Dann erfährt man, aha, sie verhält sich doch anders, als wir gedacht haben. Da stimmt mit unserer Erklärung was noch nicht. Und da sagt keiner, ach, jetzt hat sich das Ding an sich bemerkbar gemacht. Sondern jeder sagt, ja, unsere Erklärung ist noch nicht fertig, wir müssen sie noch besser machen und dann wird sie besser gemacht. Also zu behaupten, wir können nicht wissen, wie die Dinge an sich sind, ist eine Unsinnsbehauptung. Denn die behauptet eine Grenze, Und eine Grenze weiß der Mensch immer nur, wenn er auch ein Jenseits weiß. Wenn er aber zugleich ein Jenseits weiß, dann gibt es entweder die Grenze nicht oder es gibt keinen Grund, die Grenze zu behaupten. Die ganze Aktion von Kant, und ich bleibe jetzt mal beim Kant vorerst, ich weiß schon, dass die Neueren alle, übrigens praktisch alle, sich irgendwie auf ihn berufen, aber natürlich immer noch anderes Zeug dazu machen oder das weitertreiben in immer absurdere Varianten und Fragestellungen und Unterabteilungen des Fachs. Aber der Kant selber ist halt so ein schönes Beispiel, dieser Urvater der Erkenntnistheorie. Er tut so, wie wenn er auf beiden Ufern stehen könnte. Einerseits auf der Seite des Subjekts, wie es die Welt sieht, und andererseits mit dem anderen Bein auf der Objektivität, wie die Welt ist, um dann, wie er selber sagt, die Leistungsfähigkeit des Erkenntnisvermögens zu prüfen. Ja, ein Mangel des Erkenntnisvermögens, und jetzt nochmal, nicht ein Mangel dieser oder jener Erklärung. Ernst, daran beteiligen sich die Philosophen gar nicht. Die begeben sich gar nicht in die Fächereien und sagen, was machen die Soziologen denn für Dummheiten? Oder was macht denn die Physik für Gedanken? Die begeben sich nicht hinein, die verbessern auch die Wissenschaft nicht. Die finden keine wirklichen Fehler. Die sind transzendental, die sind jenseits davon. Sie befassen sich nicht mit dieser oder jener Erklärung und finden sie richtig oder verkehrt, sondern sie befassen sich mit der Fähigkeit des Menschen, Erklärungen abzuliefern. Mit dem Erklären überhaupt, mit dem Erkennen überhaupt und beanspruchen, sie würden die Leistungsfähigkeit des Erkenntnisvermögens prüfen. Und an der Stelle muss man immer denken, da tun sie so, wie wenn sie außerhalb davon stünden. Ja, wenn das unser Erkenntnisvermögen ist, wie soll man das prüfen? Wie soll man sagen, manches merkt schon unser Erkenntnisvermögen, aber manches merkt es auch nicht? Es ist doch auch ihrs. Man kann doch nicht heraustreten, man kann doch nicht wirklich das, was das Erkenntnisvermögen leistet, mit der Welt vergleichen und sagen, naja, ein bisschen anders ist die Welt schon als alles, was wir über sie wissen. Dieses, wie gesagt, so tun, als ob man auf beiden Ufern, auf der Seite der Objektivität stehen könnte und auf der Seite der Subjektivität und dann vergleichen könnte, wie objektiv die Einsichten des Subjekts denn nun sein können.
Der Kant meint jetzt nicht, dass jeder ein anderes Erkenntnisvermögen hat?
Nein, meint der nicht.
Alle Menschen haben dasselbe.
Ja.
Weil sonst könnte er nur sagen, wenn jeder was anderes erkennt, dann sehen wir eine Differenz, dass offensichtlich Unterschiedliches möglich ist, ohne alles zu kennen.
Ja, das ist aber nicht sein Ding. Okay. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, der Kant ist übrigens darin sehr anders als die Modernen. Ein großer Anhänger der Naturwissenschaft. Er hält die auch für richtig. Er hält die auch für so ist es. Aber er sagt, es ist halt die Welt der Erscheinungen. In der Welt der Erscheinungen, da stimmt das alles. Aber im an sich, da hat unser Verstand nichts verloren. Und das ist beim Kant eindeutig. Das ist, er will die Religion retten. Er sagt auch selber im Vorwort zur Kritik der reinen Vernunft, sagt er, er musste den Verstand begrenzen, um für die Religion Platz zu schaffen. Ja, das ist so ein Denker, der verlegt die Gleise, der sagt, wo darf erkannt werden und wo hat es Erkennen, sich fernzuhalten. Bei der Religion hat der Verstand nichts mehr verloren. Das soll man nicht mehr erkennen wollen. Die Existenz Gottes soll man nicht beweisen wollen, nicht widerlegen wollen, die muss man glauben. Also das gehört in das Eck. Die Modernen, die gehen viel, viel weiter, die sind weitaus skeptischer als der Kant. Aber das Grundmuster, nämlich das Erkenntnisvermögen prüfen oder anders, moderner, eine Grammatik, eine Syntax der Forschung erzeugen, damit das Forschen gar keine falschen Wege gehen kann. Damit das Denken in Gleise gebannt ist, in denen es keine Fehler machen kann. Sowas versuchen die Neueren zu betreiben. Aber da müsste man jetzt dann ein neues Fass aufmachen. Und ich meine, das ist gut und klar an dem Kant abzuhandeln. Ja, ein kleiner Gag in dem Zusammenhang. Alle Erkenntnistheorie hat das Moment der Skepsis. Ja? Prüfen, was der Verstand zu leisten vermag, hat immer die Seite, naja, wie die Dinge an sich sind, kriegt er nicht raus. Das ist, wer sich dran macht, die Prüfung anzustellen, ist ja alles schon vorbei. Es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, wie die Prüfung rausgeht. Die Prüfung veranstalten ist der Widerspruch. Und die Prüfung veranstalten ist die Skepsis. Ist das, dass man Wissenschaft nicht mehr als was Praktisches nimmt, im Sinn von, ja, wenn ich Zweifel in diese Theorie habe, wenn ich Zweifel in jene Erklärung habe, dann muss ich mich halt mit der befassen. Sondern ich befasse mich mit der Leistungsfähigkeit des Verstandes überhaupt. Wenn ich da anfange, da kommt nie mehr was Richtiges raus. Das Lustige ist bloß, über alle Ergebnisse wird also gesagt, wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht. Wird Skepsis verbreitet. Bei Kant noch sehr moderat. Skepsis, was die Erkenntnis Gottes betrifft. Da soll der Verstand sich fernhalten. Alles andere geht schon in Ordnung. Bei den heutigen Skepsis im Sinn des Pluralismus der Wissenschaften. Ja, jede Erklärung verdient Misstrauen. Jede Erklärung erwischt die Welt nicht. Keine Erklärung darf von sich behaupten, sie wäre fertig. Ja, das ist das Ethos der heutigen Wissenschaft. Und das Lustige ist, und ausgerechnet, die Botschaft, gegen die haben sie überhaupt keine Skepsis. Also skeptisch ist man gegenüber jede Wissenschaft, aber gegen die Skepsis, die sie verbreiten, sind sie nicht skeptisch. Das halten sie echt für eine unumstößliche Wahrheit, dass man sich aufs Denken nicht verlassen kann. Was also ist das ganze Treiben? Das muss ich ja ein bisschen einfügen in meinen Einstieg mit dem Denken der Rechtfertigung oder Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Was treiben Erkenntnistheoretiker? Sie stellen sich eigentlich so ähnlich wie Patzig oder alle in dem ersten Abschnitt. So stellen sie sich zur Wissenschaft. Erstens, was da rauskommt, lässt man nicht einfach gelten. Da ist man kritisch. Und Erkenntnistheoretiker sind immer kritisch gegen die Ergebnisse der Wissenschaft. Da ist man kritisch. In welcher Hinsicht? Man beansprucht, zu prüfen, mit welchem Recht irgendwelche Ergebnisse wissenschaftliche Geltung beanspruchen. Das hat die Seite, da merkt, ich will auch das deutlich machen, das ist noch was anderes als ich denke eine Theorie nach und finde sie richtig oder verkehrt. Letzteres da muss ich dann wirklich Politologie treiben oder da muss ich mich in die Soziologie begeben oder in die Literaturwissenschaft oder was immer. Da muss ich denen ihr Geschäft machen. Da muss ich dasselbe machen, wie die es erklären, halt als Rezipient. Und dann komme ich drauf, das leuchtet mir ein, jenes leuchtet mir nicht ein. Das gibt es sehr wohl. Aber die machen was anderes. Die fragen nach dem Rechtsgrund der Geltungsansprüche, die mit Wissenschaft verbunden sind. Die fragen, mit welchem Recht behauptet ihr, es wäre Wissenschaft? Das ist eine andere Frage, als ich prüfe eine Theorie, indem ich sie nachdenke. Das ist, ich frage nach der Berechtigung von Geltungsansprüchen. Ich fordere die Rechtfertigung von Geltungsansprüchen. Ja, das treiben sie dann, ohne sich an der Wissenschaft zu beteiligen. Sie fragen, mit welchem Recht vertreten diese Wissenschaftler ihre Ergebnisse? Und wie es sein muss, sie finden Bedingungen der Möglichkeit dieses Vertretens. Da will ich jetzt gar nicht groß reingehen. Heute in der Regel, in der Form, haben denn die Wissenschaftler die Regeln, die Methoden ihres Fachs befolgt. Und wenn sie die befolgt haben, dann sagen die Erkenntnistheoretiker, insofern sie die Regeln befolgt haben, ist es regelgerecht. Eine Tautologie. Alle Erkenntnisse werden auf die Weise als abhängig von Vorentscheidungen, als abhängig von Vorurteilen legitimiert und relativiert zugleich. Und wichtig, alle Erkenntnisse, das ist ununterschieden, richtige Ergebnisse werden genauso als Ausdruck von Vorurteilen und Vorentscheidungen, methodischen Wegen, zu denen man sich entschlossen hat, so muss man ja auch Doktorarbeiten verfassen, man muss immer vorn sagen, ich wähle diese und jene Methode, ich bekenne mich dazu, hermeneut zu sein und der Mittelteil besteht dann drin und jetzt klopfe ich den Methoden Scheiß durch, zu dem ich mich am Anfang bekannt habe und am Schluss kommt raus, was rauskommen muss, wenn man die Welt nach der Methode betrachtet. Alles ein riesen tautologischer Zirkus. Wichtig, alles wird in Zweifel gezogen, aber auch alles wird als bedingte Einsicht gerechtfertigt. Noch die größte Ideologie, noch die größte falsche Theorie findet unter der Rubrik begrenzte Leistungskraft des Erkennens auch Anerkennung. Weil es eben jenseits der Wissenschaften ist, weil es sich gar nicht einlässt auf den Inhalt. Deswegen wird alles relativiert und alles, auch das Falscheste, legitimiert.